Ja, liebe Geschwister, das Thema lautet Diakonie, Diakone und die Gemeinde. Ich weiß nicht, was ihr für Ansprüche an dieses Thema habt. In der Vorbereitung oder wie ich auf das Thema gekommen bin, ging es ja um die Gedanken unseres Leitungskreises, die sich damit beschäftigen, ob Älteste oder Diakone in der Gemeinde eingesetzt werden sollen. Und diesem Thema wollte ich einmal nachgehen. Dann kam es wirklich dazu, dass ich mich entscheiden musste auch. Und dann habe ich auch mich für dieses Thema entschlossen, wusste aber noch nicht, wie vielfältig doch dieses Thema ist. Und deswegen kann ich heute nicht auf alle Aspekte dieses Themas eingehen, versuche aber einen Überblick zu geben, was Diakonie oder Diakon allgemein bedeutet, wie auch die Bibelstellen, die zwei Hauptbibelstellen, Apostelgeschichte 6 und 1. Timotheus 3, wie wir die im Zusammenhang sehen können. Und auch, was es mit der Frage eines Amtes oder mit der Frage der Einsetzung im Verhältnis oder in Verbindung zu den Diakonen auf sich hat. Ich starte mit einer These oder mit einem Satz, den ich mal gehört habe. Wenn Jesus Christus Gott ist und für meine Sünden gestorben ist, dann ist kein Opfer zu groß, was ich ihm bringen könnte. Und diesen Vers, den habe ich mir auch oftmals verinnerlicht, dass es unser Herr Jesus ist, der uns unser Leben gegeben hat, nicht nur am Tag unserer Entstehung, sondern am Tag, als wir frei wurden von der Macht der Sünde, als wir unser Leben dem Herrn Jesus überliefert haben. Und ab diesem Leben, ob wir das wahrnehmen oder nicht, möchte der Herr Jesus auch weiter an uns wirken, er möchte uns voranbringen. Und dazu will er von uns, dass wir unser Leben ihm hingeben als ein lebendiges Opfer. Wir sollen den Herrn Jesus immer mehr kennenlernen. Wir werden ihn dann immer mehr verstehen lernen. Unser Gehorsam wird mehr werden. Und dann werden wir auch ihm immer ähnlicher werden. Die Bibel spricht da von Heiligung. Und das ist so ein wichtiger Punkt, warum wir auch die Bibel lesen, warum wir uns mit Themen im Neuen Testament, vor allen Dingen für die Gemeinde, auseinandersetzen und auch mit Themen der ganzen Bibel, weil wir möchten, dass wir Gott verstehen. Und das können wir am allerbesten, wenn wir sein Wort lesen. Das Thema Diakone oder Diakonie, wenn wir diese Begriffe hören, kommen uns verschiedene Gedanken dazu. Wir befinden uns hier im Gelände der Diakonie Westsachsen, die uns einfällt. Wir kennen vielleicht auch Diakone, die in der Landeskirche angestellt sind. Wir kennen die Diakonie in Sachsen und deutschlandweit. Wir kennen Altenheime wie hier. Wir kennen das Diakonissenhaus in Zion und noch vielleicht mehr. Und so ist dieser Begriff Diakonie uns nicht unbekannt. Und doch, wir als neu entstandene Gemeinde haben uns mit diesem Thema noch kaum beschäftigt. Und für uns ist auch die Frage, sollen wir jetzt hier einen festangestellten Diakon einstellen, der die Kinderarbeit macht, wie es ja in der evangelischen Kirche üblich ist? Oder was bedeutet eigentlich dieses Amt? Und dazu möchte ich heute etwas sagen. So groß die Zahl der Unterschiedlichkeit der christlichen Gemeinden ist, so viel wird wohl auch die Zahl oder die Auffassung des Verständnisses über das Amt eines Diakons sein. Zur Vorbereitung auf dieses Thema habe ich mich mit zwei Büchern beschäftigt. Einmal von John MacArthur, Die lebendige Gemeinde. Dort stehen Grundlagen zur biblischen Gemeindestruktur drin. Und dann habe ich noch das Buch von Alexander Strauch, Der neutestamentliche Diakon, was wirklich nur über den Diakon redet. Er ist bekannt geworden durch ein Buch über biblische Ältestenschaft. Wer das auch mal haben möchte, der kann es gerne ausleihen. Ja, möchten wir mit diesem Begriff einsteigen, Diakon und Diakonie. Wenn wir im Neuen Testament schauen, was ja im Griechischen geschrieben ist, im Grundtext, da gibt es drei Wörter für Diakonie. Einmal Diakonos, was so viel heißt wie Diener, das kommt 29 Mal vor, dann Diakonia, was so viel heißt wie Dienst, Bedienung, Hilfeleistung oder auch Diakoneo, 37 Mal, dienen, bedienen, bedient werden, angefertigt im Dienst sein für. Diese drei Wörter kommen im Neuen Testament in der Bibel vor, also insgesamt 100 Mal. Und wir sollen es nicht verwechseln mit dem Wort Doulos, was Knecht und Sklave, aber auch Diener heißen kann. Und wir möchten jetzt diese Bibelstellen einmal aufschlagen, wo es in unserer deutschen Übersetzung vorkommt. 100 Mal im Griechischen und im Deutschen kommt es nur 3 bis 4 Mal vor, dieses Wort. Lasst uns miteinander aufschlagen, Philipper 1, Vers 1. Ich nehme schon seit vielleicht 6, 7 Jahren oder 10 Jahren vielleicht schon, nehme ich meine eigene Bibel mit in die Gemeinde, weil da finde ich mich einfach am meisten zurecht, am besten. Und da wird es auch für mich besser verinnerlicht, wenn hier vorne jemand predigt. Also seid auch dazu herzlich ermutigt. Philipper 1, Vers 1. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also hier Diakone in Verbindung mit den Aufsehern. Und dann die Hauptstelle, die lesen wir schon mal aus 1. Timotheus 3, Verse 8 bis 13. Und dort heißt es, gleicherweise sollen auch die Diakone ehrbar sein, nicht doppelzüngig, nicht vielem Weingenuss ergeben, nicht nach schändlichem Gewinn strebend. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren, und sie sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Die Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern, treu in allem. Die Diakone sollen jeder Mann einer Frau sein, ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen, denn wenn sie ihren Dienst gut versehen, erwerben sie sich selbst eine gute Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben in Christus Jesus. Ja, das ist die Zentralstelle, wo das Wort zweimal vorkommt, Diakone. Und dann haben wir noch ein, das brauchen wir jetzt nicht aufschlagen, ich zitiere das aus Römer 16, Vers 1. Das wird nämlich in eurer Bibel nicht so abgedruckt sein, aber die Zürcher Bibelübersetzung schreibt dazu in Römer 16, Vers 1. Ich empfehle euch unsere Schwester Phoebe, die eine Diakonin der Gemeinde in Kenchreae ist. Also diese 4 Bibelstellen sprechen von Diakonen oder sogar einer Diakonin im Deutschen. Und es ist schon bemerkenswert, wenn dieses Wort 100 Mal in der Bibel vorkommt, kommt es bei uns in deutschen Übersetzungen nur so wenig vor. Warum wird es mit Diener übersetzt? Als ich die Bibelübersetzung verglichen habe und geschaut habe, dass zum Beispiel in der Elberfelder Übersetzung dieses Wort gar nicht vorkommt, Diakon, sondern dort werden alle Begriffe mit Diener übersetzt, habe ich mich dann gefragt, kann denn eine andere Übersetzung, eine andere Lehre oder eine andere Lehrposition, eine andere Erkenntnis zutage fördern? Und da bin ich zu dem Schluss gekommen, das kann es leider. Und da wir ja nicht die ursprüngliche Übersetzung im Griechischen haben, kann ich auch empfehlen, dass wir auch ab und zu mal verschiedene gute Bibelübersetzungen miteinander vergleichen. Und mir kam der Gedanke, warum zum Beispiel gibt es in Brüdergemeinden, die gerade die Elberfelder Bibelübersetzung benutzen, warum gibt es dort keine Diakone bzw. überhaupt keine Ämter? Und ich habe das im Zusammenhang gesehen, weil auch die deutsche Übersetzung dieses Wort Diakon dort nicht wiedergibt. Und wenn wir mal das studieren, die ganzen Bibelstellen raussuchen, Diakon im Neuen Testament, da gibt es eine wirkliche Vielfalt von Aufgaben, was dieses Wort bedeuten kann. In den Evangelien zum Beispiel, da lesen wir ganz oft, dass es Frauen waren, die den Herrn Jesus gedient haben, ja, die mit ihnen hinauf nach Golgatha gezogen sind. Sie haben sich, wie Martha zum Beispiel oder Martha, um das leibliche Wohl des Herrn Jesus gekümmert. Oder auch bei der Hochzeit zu Kana lesen wir von Dienern, die für die Speisen und für den Wein verantwortlich waren. Und auch über Engel lesen wir, dass sie dem Herrn dienten. In den Briefen dann werden auch etliche Brüder mit Diakonas, also man könnte auch mit Diakon oder Diener übersetzen, bezeichnet. Zum Beispiel, ich nenne die Stellen Onesiphorus in 1. Timotheus 1, Vers 18, Epaphras, Kolosser 1, Vers 7 und auch Tychikus in Epheser 6, Vers 21. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, was das allgemeine diakonische Amt oder die allgemeine Diakonie in der Bibel bedeutet. Wenn wir diese 100 Bibelstellen alle lesen würden, komme ich zu dem Schluss, dass es nicht alles ein Amt ist, wovon dort die Rede ist, sondern Diakonie dienen sollte eine wesentliche Grundhaltung der Nachfolger Jesu sein. Die Verwendung des Wortes Diakon im Neuen Testament ist also allgemein zu verstehen. Es geht um den Dienst für Gott und auch für Menschen. Die Bibel spricht von Hilfsbedürftigen, dass wir denen helfen und dass wir auch Gaben weitergeben an die Geschwister. Von einem Amt spricht die Bibel nur in 1. Timotheus Kapitel 3. Das werden wir uns gleich noch anschauen. Ich möchte noch zwei Bibelstellen bringen. Die eine ist schon erwähnt worden, Römer 12, Vers 7. Dort geht es auch um Gnadengaben, um Gaben in der Gemeinde. Und da kommt auch dieses Wort dienen vor. Römer 12, Vers 7, wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen, Diakonia. Wer lehrt, diene in der Lehre. Also hier wird allgemein gesagt, wenn wir einen Dienst haben, wenn wir etwas für Jesus tun, dann soll es auch in dieser Grundhaltung des Dienens geschehen. Und der zweite Vers, den hatten wir vorhin schon, 1. Petrus 4, Vers 11. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, Diakoneo, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Und so weiter. Jeder Christ hat eine Aufgabe und eine Gabe. Und Gott möchte, dass wir diese Aufgabe für ihn einbringen. Aber auch für unsere Glaubensgeschwister in der Gemeinde und sogar für die ganzen Menschen. Aber zuallererst für Gott und die Gemeinde. Das wird auch deutlich in den Stellen des Neuen Testaments, dass die Gemeinde wirklich da den Vorrang hat, auch vor anderen Menschen. Wir wollen jetzt uns die Hauptstelle ansehen aus 1. Timotheus Kapitel 3. Wollen wir die nochmal aufschlagen? Ich möchte später dann noch den Zusammenhang darstellen zu Apostelgeschichte 6, wo wir auch lesen können, was Diakone ganz praktisch tun sollen oder können. Hier in diesem Abschnitt von 1. Timotheus 3 haben wir verschiedene Verhaltensweisen der Gemeinde. Wir haben vorneweg die Anordnung oder die Voraussetzungen für die Aufseher oder Älteste oder Hirten sind verschiedene Begriffe für die gleiche Gruppe, wie ich sehe. Und dann, wo auch Erik Link schon teilweise drüber gesprochen hat, und dann hier auch die Voraussetzungen oder Qualifikationen für Diakone. Und wenn man für ein Amt eine Voraussetzung braucht, dann ist es immer auch mit der Aufgabe verbunden. Wir kennen zum Beispiel, bei uns auf Arbeit hängt am Brett eine Stellenausschreibung vielleicht. Dort sind verschiedene Erfordernisse aufgelistet. Und wenn jemand diese Erfordernisse, diese Qualifikationen erfüllt, dann kann er sich auf die Stelle bewerben und hat gute Chancen, diese Stelle zu bekommen. Denken wir zum Beispiel auch mal an die Politik. Wenn jemand gerne Finanzminister werden möchte von euch und kennt sich aber vielleicht mit Geld nicht aus oder hat vielleicht einen schlechten Umgang mit Geld, sodass er möglicherweise Geld veruntreuen würde oder dass er sein Herz ans Geld hängt, dann wäre wohl auch diese Stelle eines Finanzministers nichts für ihn. Und genauso ist es beim Bau der Gemeinde, dass Gott Voraussetzungen gibt, dass dieses Amt, was uns hier geschildert wird, auch entsprechend ausgeführt wird von einer autorisierten oder auch geeigneten Person. Wir sind nicht perfekt in allen Dingen und wenn wir so durchgucken durch die Reihen, wer ist schon von uns perfekt? Ja? Jeder hat irgendeinen Makel oder jeder hat Probleme im Glauben, wo er noch kämpft, wo er Anfechtungen vielleicht hat, wo er andere Dinge immer wieder, die ihn herausfordern im Leben. Aber es geht nicht darum, dass hier perfekte Menschen gesucht werden, sondern es gibt diese gewissen Grundvoraussetzungen, die gegeben sein sollten und doch dürfen wir auch dann darin wachsen. Es ist also eine Hürde hier gesetzt vom Herrn Jesus, die aber nicht unüberwindbar ist. Wir wollen uns jetzt diese einzelnen Voraussetzungen hier anschauen in diesem Text und ich möchte zu jeder etwas dazu sagen. Und wenn wir diese Voraussetzungen verstehen, dann können wir auch mal vielleicht im Hinterkopf behalten, wenn die Gemeinde sich Gedanken macht, Älteste und Diakone einzusetzen, dann sollten ja diese Dinge auch zutreffen. Und natürlich sollte jeder bei sich anfangen, bin ich in diesem Punkt angesprochen oder habe ich da noch Nachholbedarf? Wenn er mit dem Wort gleicherweise hier, ich lese Schlachter 2000 Übersetzung, beginne, dann weist es auf die vorherigen Verse hin, wo die Voraussetzungen für Älteste genannt werden. Der Dienst der Diakone ist also, kann man sagen, auf der gleichen Stufe wie der Dienst der Hirten und Aufseher in der Gemeinde. Er ist also nicht geringer zu achten. Wenn diese Merkmale, die hier genannt werden, nicht erfüllt werden, kann es auch unter Umständen zu einer Schieflage in einer Gemeinde kommen. Das, was ich vorhin schon erzählt habe, wenn jemand nicht geeignet ist und führt dann dieses Amt trotzdem aus. Er sollte ehrbar und würdig sein. Dieser Mensch sollte ein Leben führen, wo er auch Respekt dafür bekommt, wo ihm Anerkennung entgegengebracht wird, ein ordentliches Leben führen. Er sollte geachtet werden, auch in seiner Person. Und das ist ja auch ein Merkmal unserer Zeit, dass die Achtung vor Menschen immer mehr abnimmt. Die Jungen haben vor den Alten keine Achtung mehr. Ich kenne noch diesen Spruch, wenn vor einem grauen Haupt soll man sich erheben, wird heute auch nicht mehr wahrgenommen, da ist jeder gleich, da werden die Eltern von den Kindern belehrt und so weiter. Achtung haben vor jemandem anders und Achtung kann man sich erarbeiten, man kann es aber auch verspielen. Er sollte nicht doppelzüngig sein. Er sollte also nicht andere Menschen verleumden, er sollte nicht hinter dem Rücken reden, er sollte nicht den einen das und den anderen das erzählen, sondern seine Rede soll gleich sein. Und er soll auch zu seinem Dienst, den er hat, stehen und nicht versuchen, sich irgendwie rauszuwinden, wenn er auch vielleicht mal angefochten wird oder auch in Diskussionen verwickelt wird. Er sollte klar zu dem stehen, was er tut. Er sollte nicht viel im Weingenuss ergeben sein. Ich hoffe, das ist uns allen klar, dass Alkohol für uns Christen nicht verboten ist, dass wir gerne Alkohol genießen dürfen. Nur wenn es in die Abhängigkeit geht oder dass es in die Abhängigkeit gehen kann, das sollte uns allen bewusst sein. Und wir haben auch daher in der Gemeinde ja schon so manches Zeugnis gehört. Wie kann einer, der jemandem helfen will und nicht zurechtkommt mit dem Alkohol, wie kann er einem Alkoholiker helfen? Oder ich lese uns noch ein Zitat von MacDonald vor, der schreibt, doch obwohl auch der mäßige Gebrauch von Wein erlaubt ist, muss der Christ sein Zeugnis in dieser Angelegenheit bedenken. Während es in einigen Ländern vollkommen richtig ist, wenn ein Christ Wein trinkt und er damit sein Zeugnis nicht gefährdet, so kann in anderen Ländern gelten, dass er einen Ungläubigen damit zum Straucheln bringt, weil dieser einen Christen beim Weintrinken sieht. Deshalb mag der Genuss von Wein zwar erlaubt, aber nicht geraten sein. Zitat Ende. Ich habe auch einen Bruder kennengelernt aus der Türkei und er hat mir gesagt, ich trinke keinen Wein, weil er seine muslimischen Landsgenossen damit gewinnen will einfach. Ja, wie könnte er ihnen das Evangelium bringen und Wein trinken, wenn im Islam der Wein vollkommen abgelehnt wird? Ja, er macht es aus Liebe, verzichtet er auf diesen Wein, weil er Menschen damit gewinnen will. In diesen ganzen Eigenschaften, die hier für einen Diakon genannt werden, geht es immer darum, dass es wirklich auch charakterliche und geistliche Eigenschaften sind und dass dieser gute Charakter sehr wichtig ist für einen Diakon. Nicht nach schändlichem Gewinn strebend. Wir hatten vorhin schon das Beispiel von dem Geld. Umgang mit Geld ist ein sehr heikles Thema und die Bibel warnt uns eindrücklich davor, wie schwer hat es doch ein Reicher in das Reich Gottes. Oder auch 1. Timotheus 6 am Ende gibt es zwei Stellen, Vers 10 und Vers 17, wo gesagt wird, dass der Umgang mit Geld, der falsche Umgang mit Geld, die falsche Haltung zum Geld schon Menschen wirklich ins Verderben gestürzt hat. Und dass es auch eine Wurzel alles Übels ist, dieses Geld. Und doch ist Geld unser täglicher Umgang. Ja, wir haben täglichen Umgang mit Geld, beim Essen kaufen, beim Tanken und so weiter. Brauchen wir Geld? Und in diesem Fall, in diesem Punkt darf sich auch der Kandidat, der vielleicht vorgeschlagen ist oder der innerlich darüber nachdenkt, ob dieses Amt für ihn in Frage kommt, oder jeder andere von uns darf sich da prüfen, wie ist mein Verhältnis zum Geld, ist es schriftgemäß oder setze ich meine Hoffnung auf das Geld. Ja, die Diakone, steht es hier, sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Das Geheimnis des Glaubens. Für uns ist es kein Geheimnis mehr, aber im Alten Testament, als es noch nicht die Gemeinde gab, war ja noch nicht deutlich, was überhaupt kommen wird, dass der Herr Jesus eine Gemeinde ins Leben rufen wird. Das war im Alten Testament noch nicht bekannt oder auch nicht ersichtlich. Und so haben wir jetzt die Gemeinde Gottes, die weltweite erlöste Schar der Gläubigen. Und wir wissen, was es heißt, Frieden mit Gott zu haben. Wir wissen, wie Versöhnung, wie Vergebung erlangt werden kann. Wir wissen, wie auch Gemeinschaft in der Gemeinde gelingen kann. Um nur eine dieser Wahrheiten des Neuen Testamentes zu nennen. Und diese Wahrheiten, die hier als Geheimnis des Glaubens beschrieben werden, sie sollen auch im Dienst und im Leben und im Reden eines Diakons erkennbar sein. Ja, und nur wenn das Leben und das Reden eines Menschen übereinstimmt, dann ist auch sein Zeugnis glaubhaft. Und das ist auch ganz wichtig. Ist das ein glaubwürdiger Mensch? Redet er vielleicht hier so und dann, wenn ich ihn privat erlebe, dann tickt er ganz anders? Eine wichtige Frage, die uns alle angeht. Und wo wir uns alle immer wieder prüfen sollen und auch immer wieder unters Kreuz kommen dürfen mit unserem Versagen, weil der Herr Jesus uns aufrichtet und uns wieder eine neue Chance gibt. Sie sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Es ist also eine Prüfung erforderlich, eine Erprobung. Wenn ich auf Arbeit meine Produkte unter die Lupe nehme und prüfe, dann sind dort verschiedene Anforderungen gestellt, die das Produkt zu erfüllen hat. Und da ist man vielleicht mal lässig, guckt man nicht so hin oder manchmal guckt man genauer hin, je nachdem. Wir sind aufgefordert, als Gemeinde auch diese Menschen zu erproben. Und dann, ob es jetzt die Gemeinde ist oder der Leitungskreis, sollen auch daraus Schlüsse gezogen werden. Es geht nicht darum, dass wir jetzt hier jemanden, der gerne dienen möchte, irgendwie diesen Willen verwehren und sagen, warte mal, du musst erst eine ganz große Prüfung machen, bevor du hier die Stühle stellen kannst. Ne? So ist es natürlich nicht gemeint. Es ist jeder herzlich willkommen, der mit anpacken will, der mit in der Gemeinde arbeiten und dienen will. Doch wenn wir das Amt eines Diakones verstehen, und da werden wir später noch drauf kommen, dann ist es wichtig, dass hier auch eine Erprobung stattfindet. Die Erprobung kann so geschehen, dass er einfach mal eine Aufgabe bekommt und vor der Gemeinde etwas tut. Sie kann auch so aussehen, dass er einfach schon beobachtet wird in seinem Privaten, wie er mit seiner Familie umgeht, wie er im Leben so handelt, seinen Lebenslauf ansieht. So kann zum Beispiel auch eine Erprobung stattfinden. Vielleicht gibt er ein gutes Bild nach außen ab, doch wie verhält sich jemand, wenn man ihnen eine Aufgabe konkret stellt? Es gibt ja viele, die wissen alles besser in der heutigen Zeit. Und wenn es darum dann mal geht und gesagt wird, jetzt übernimmst du mal diese Aufgabe, wie sieht es dann aus? Ne? Kann er das dann auch wirklich? Das ist die Frage. Und die Erprobung ist wichtig. Es geht um Bewährung. Jetzt kommt ein ganz wichtiges Wort. Er soll dienen, wenn er untadelig ist. Da stellt sich auch die Frage, ist es denn ein Wort, was man erfüllen kann? Untadelig. Ja, und hier steht wieder nicht perfekt. Also es wird keine perfekten Menschen geben hier in der Gemeinde. Und doch sollte es einer sein, über den nichts Schlechtes zu sagen ist. Untadelig ist übrigens das Hauptkennzeichen auch eines Ältesten in der Gemeinde. Wenn man über jemanden was rausfinden will, findet man immer was Schlechtes. Ne? Wenn man jemanden fertig machen will, ist ja auch so, wenn manche Brüder auch verleumdet werden, was ich sehr schade finde, da findet man bei jedem etwas. Ne? Aber es geht auch darum, dass wir auch uns gegenseitig unterstützen und dass wir dort, wo wir Schwächen haben, auch hinweisen können, aber auch uns dabei helfen können. Und für einen Diener ist es doch wichtig, dass er auch da bereit ist, sich Gott hinzugeben und sich von Gott korrigieren zu lassen. Und wenn er dann dieses gute Zeugnis hat, dann darf er auch dienen. Mann einer Frau sollte er sein, das ist, denke ich, ganz klar. Ich denke, das heißt nicht, dass er verheiratet sein muss, aber wenn er verheiratet ist, dann sollte er eine Frau haben, das heißt keine Vielehe, oder auch ein Homosexueller darf natürlich diesen Dienst nicht tun nach den Geboten Gottes. Er sollte in sexueller Reinheit leben. Ja, und das können wir jetzt nicht unbedingt nachprüfen, alle Dinge, aber das sollte sich auch selber jeder prüfen. Der letzte Punkt, der hier für einen Diakon genannt ist, ist der, ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen. Denn wenn sie ihren Dienst gut vorsehen, erwerben sie sich selbst eine gute Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben in Jesus Christus. Wie der Vater der Leiter einer Familie ist, so ist es auch in der Verantwortung eines Diakons. Wie er im Privaten mit der Familie umgeht, so wird er wohl auch mit der Gemeinde umgehen. Es geht hier, wie schon gesagt, nicht darum, jemanden abzuweisen, der gerne helfen möchte. Es geht aber darum, dass Gott aus bestimmten Grund diese Qualitätsmerkmale genannt hat, uns aufgezählt hat. Und der Grund dafür ist, den lesen wir ein paar Verse weiter unten, Vers 14 und 15, wo es dann heißt, dass die Gemeinde der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit ist. Und wir vor Ort sind Gemeinde Jesu und wir sollen dieses lebendige Zeugnis sein, wir sollen dieser Pfeiler und eine Grundfeste sein. Also nicht ein Haus, wir haben vorhin von einem Haus gesungen, was auf Sand gebaut ist, auch nicht ein Haus, was hin und her schwankt. Wir sollen feste und klare Linien haben, wo auch, wenn die Welt zugrunde geht, doch die Gemeinde stabil bleibt. Deswegen auch diese Anforderungen. Ja, dann geht es auch mal um die Frauen. Ich habe über Diakone geredet. Und jetzt steht auch hier die Frauen. Und da kommen wir zu einem schwierigen Aspekt, was ich auch schon im Vorfeld mitbekommen habe. Was meint hier dieser Bibeltext? Es wurde gefragt, sind hier die Frauen der Diakone gemeint? Sind hier vielleicht Diakoninnen gemeint? Sind es vielleicht alle Frauen der Gemeinde gemeint, die hier aufgezählt werden? Letzteres, denke ich, können wir ganz schnell ausschließen, weil hier im Zusammenhang Voraussetzungen für bestimmte Ämter genannt werden. Und deswegen denke ich, dass es nicht um Voraussetzungen allgemein für Frauen ist. Und dann ist die Frage, sind Diakoninnen hier gemeint? Gibt es das, dass Frauen in diesem Amt dienen? Oder sind es die Frauen der Diakone? Und da werde ich euch vielleicht keine befriedigende Antwort geben können. Ich möchte euch dazu etwas von John MacArthur vorlesen, der ja schreibt, dass dieses Wort die, also der Artikel, gar nicht im Grundtext vorkommt. Also es steht hier nur, Frauen sollen ehrbar sein. Das heißt, dass also auch gegebenenfalls hier Diakoninnen gemeint sind in diesem Text. John MacArthur schreibt dazu, dass es keine Aussagen über Ehefrauen von Ältesten gibt. Warum sollte es dann Aussagen über Ehefrauen von Diakone getroffen werden? In Römer 16, Vers 1 lesen wir, ich empfehle euch, unsere Schwester Phoebe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchrea ist. Phoebe wurde in der Gemeinde für ihren Dienst anerkannt. Möglicherweise diente sie in einer offiziellen Stellung als Diakonin in der Gemeinde von Kenchrea. Für das griechische Wort Frauen, 1. Timotheus 3, Vers 11, das griechische Wort für Frauen ist gynaikas. Diesen Ausdruck verwendet Paulus offenbar mit einer bestimmten Bedeutung, weil es im Griechischen keine weibliche Form von Diakonos gibt. Zitat Ende. Und da schreiben die Ausleger auch unterschiedliche Dinge und wir sind auch selber aufgefordert, das zu prüfen, was es bedeutet. Und wenn er hier schreibt, dass es wohl auch Diakoninnen gibt, dann möchte ich einfach noch, wie wir es glaube ich schon in der Einleitung gehört haben, dieses Prinzip Gottes wiedergeben, was auch die biblische Haustafel genannt wird. Oben steht immer Gott, danach Jesus Christus, danach der Mann, danach die Frau. Also ist es für mich nicht denkbar, dass eine Frau eine leitende Diakonin ist und dann andere Männer anleitet. Das ist meine Überzeugung aus dieser biblischen Haustafel. Was aber nicht heißt, dass Frauen keinen diakonischen Dienst mit ausführen dürfen. Und dann werden weitere Qualifikationen auch für Frauen genannt. Und Frauen sind ja wieder speziell, Männer sind speziell, Frauen sind speziell. Und da gibt es auch noch ein paar andere Herausforderungen oder Merkmale, die er hier nennt. Ehrbar, das haben wir schon gehört. Nicht verleumderisch. Scheinbar scheinen Frauen dafür eher anfällig zu sein, Menschen zu verleumden, aber es gibt auch Männer, die das tun. Sie sollen also glaubwürdig sein. Wenn zum Beispiel ein Diakon nach Hause kommt und seiner Frau etwas erzählt, dann sollte es nicht so sein, dass es dann am nächsten Tag die ganze Gemeinde weiß. Menge übersetzt in seiner Übersetzung mit nicht klatschsüchtig. Sie sollen nüchtern sein. Das heißt, sie sollen nicht gleich in Rage verfallen. Sie sollen auch Dinge mit etwas Abstand beurteilen. Sie sollen nicht alles persönlich nehmen und auch mal ruhig bleiben. So deute ich auch dieses Wort nüchtern sein. Und treu in allem. Treue ist ganz wichtig für Frauen und natürlich auch für Männer, dass jemand zuverlässig ist. Dass, wenn man jemand eine Aufgabe gibt oder wenn jemand in einen Dienst gestellt ist, dass er dann auch zuverlässig ist und dass man nicht bangen muss, oh, geht es jetzt alles in Ordnung, was ich mit ihm ausgemacht habe, oder muss ich nochmal nachkontrollieren? Treue und Zuverlässigkeit, das sind wesentliche Merkmale eines Christen und besonders eines Dieners. Ja, jetzt diese Frage, ist Diakon überhaupt ein Amt? Brauchen wir dazu ein Amt in der Bibel oder kann jeder Diakon sein? Ich habe auch da im Vorfeld mit verschiedenen Leuten mal geredet, aus verschiedenen Gemeinden, wie sie das sehen, und da kommen genauso unterschiedliche Auffassungen vor. Wenn hier Paulus schreibt, dass die Voraussetzungen darum geschrieben sind, weil die Gemeinde der Pfeiler und der Grundfeste der Wahrheit ist, dann wollen wir auch uns auf diese Elemente hier der Gemeindestruktur verlassen. Ja, Timotheus, es geht am Anfang um das Gebet, wie Männer beten sollen, wie Frauen beten sollen, wie Frauen mit ihren Männern umgehen sollen, das Verhältnis in der Gemeinde, wie die Aufseher sehen sollen, wie die Diakone sein sollen. Diese Voraussetzungen hier werden uns im Timotheusbrief genannt und das sind Grundstrukturen einer Gemeinde. Man redet ja auch bei den Timotheus- und Titusbrief von den Pastoralbriefen. Ja, und dort sehen wir auch ganz besonders, wie eine Gemeinde strukturiert und aufgebaut sein soll. Und die zweite Stelle, wir haben es vorhin schon genannt, ist Philipper 1, Vers 1. Und dort wird ja in dem Grußwort einfach nur, die Diakone werden dort genannt und neben die Aufseher gestellt, also neben die Ältesten. Und deswegen sehe ich, dass es auch ein Amt ist, wenn die hier extra erwähnt werden. Also es werden die Heiligen in Philipper 1, Vers 1 angesprochen, das sind alle Gläubigen. Und dann die Aufseher und die Diakone in einem Atemzug als gesonderte Gruppen. Im Gesamtzusammenhang des Neuen Testaments sehen wir, dass alle Menschen von der Erlösung gleich sind, doch jeder Christ hat verschiedene Aufgaben, die es gilt einzubringen. Wichtig ist, dass wir, auch wenn wir von Ämtern reden in der Gemeinde, nicht Menschen in den Mittelpunkt stellen, wie es zum Beispiel die Korinther getan haben. Und dort muss Paulus scharf tadeln, dass sie fleischlich sind, wenn sie einen Apollos oder einen Petrus oder einen Paulus verehren und damit auch Gottes Werk im Endeffekt zunichte machen, weil Gott es ist, der das Gedeihen gibt, weil Gott der Herr der Gemeinde ist. Wie es schon in der Einleitung angeklungen ist, es gibt Autoritäten in der Gemeinde, aber alle sollten die Stellung eines Dieners haben. Und gerade die, die vorn dran stehen, die eine Gemeinde führen und leiten, das sind die, die am meisten dienen sollten und nicht die herrschen sollten. Ja, wenn wir uns den Begriff eines Hirten verinnerlichen, dann ist es jemand, der vorangeht, der führt und nicht einer, der dreinschlägt und machtgierig herrschen will. Genau. Es gibt Dienste in der Gemeinde, die stehen im Licht und es gibt auch Dienste, die werden im Verborgenen getan und jeder Dienst ist wichtig. Und auch ein diakonischer Dienst heißt es nicht, dass er nur im Vordergrund steht, sondern es sind auch Dienste, ja, wo vielleicht wenig Anerkennung da ist, wo vielleicht hart gearbeitet werden muss, wo viel Einsatz gezeigt werden muss. Paulus schreibt dann noch weiter in 1. Timotheus 5, Vers 17, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre dienen. In diesem Abschnitt geht es um Älteste, von Diakone schreibt er hier nichts, ne? Aber wenn die auf der gleichen Stufe stehen, Diakone und Älteste, dann sollten wir auch immer mal bedenken, wenn hier jemand einen Dienst tut oder wenn ich einen Dienst tue, verachte ich ihn oder nehme ich das auch mal wahr und spreche vielleicht auch mal ein Lob aus. Und auch wenn jemand vielleicht die Blumen hinstellt oder das Abendmahlsgerät hinstellt, dann dürfen wir auch dafür dankbar sein. Das Prinzip Diakoneo, das Prinzip eines Dieners und genauso eines Ältesten, ist das Prinzip, was der Herr Jesus uns selber vorgestellt hat. Und da lese ich uns Lukas 22, Vers 26 bis 27. Dort heißt es, ihr aber sollt nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Denn wer ist größer, der welcher zu Tisch sitzt, oder der Dienende? Ist es nicht der, welcher zu Tisch sitzt? Ich aber bin mitten unter euch wie der Dienende. Oder auch in Matthäus 20, Vers 28 spricht der Herr Jesus über sich selber, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Leitung hat mehr mit Hingabe zu tun als mit Herrschen. Wer zu Hause noch etwas studieren will, der kann Hesekiel 34 lesen, wo es um die untreuen Hirten in Israel geht und was das auch für unsere Gemeinde zu sagen hat. Aus diesen Stellen, die ich jetzt genannt habe, gehe ich davon aus, dass der Diakon ein wirkliches Amt ist in der Gemeinde und dass es eine Gruppe ist, die neben den Ältesten steht. Kommen wir nun zu Apostelgeschichte 6 und möchten wir mal aufschlagen und lesen, wo hier wohl von den ersten Diakonen bzw. von den Prototypen der Diakone die Rede ist. Apostelgeschichte, Kapitel 6. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Da beriefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für den Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Und das Wort gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus, Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, und sie beteten, legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger mehrte sich in Jerusalem. Auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Hier ist wohl diese bekannte Stelle, die immer herangeführt wird, wenn es um Diakone geht. Und so heißt es hier auch in der Überschrift die Einsetzung der Diakone. Und ich habe in meiner Vorbereitung wirklich sehr lange überlegt, warum. Sagen viele, das sind die Diakone, obwohl hier im Text gar nichts davon steht mit Diakone. Das möchte ich euch auch noch erklären. Die Gemeinde nach Pfingsten wuchs. In einer Predigt kamen 3000 Menschen zum Glauben. Später waren es dann 5000. Und auch hier am Anfang dieses Verse sehen wir ein weiteres Wachstum der Gemeinde. Ja, man könnte vielleicht von einer Megagemeinde reden. Aber es war einfach das Wirken Gottes, des wahrhaftigen Gottes, in dieser Zeit, als er die Gemeinde ins Leben gerufen hat und durch seinen Geist und durch sein Wort Menschen überführte. Ja, und es war sicherlich nicht einfach, wenn wir uns vorstellen, 5000 Leute. Ja, dann war es auch so, viele haben dann ihre Äcker, ihre Felder, ihre Habe verkauft, haben sie zu den Aposteln gebracht. Und diese waren dann dafür zuständig, dieses materielle Gut auch an Bedürftige, an Witwen und so weiter zu verteilen. 12 Apostel gab es und 5000 Gläubige. Könnt ihr ausrechnen, für wie viel jeder Apostel zuständig war. Vielleicht können wir uns das auch heute mal vorstellen, so einen Dienst zu tun. Sicherlich hatten sie auch Helfer, die damit getan haben, aber es war doch ihre Aufgabe der Apostel hier, um das Geld zu verteilen, um die Habe zu verteilen, je nachdem, wie jemand bedürftig war. Und dann lesen wir hier von einem Ungleichgewicht, ich möchte nicht näher darauf eingehen, zwischen den hellenistischen, also die vom Griechischen beeinflussten Juden, und den hebräischen, also den Juden, die dort vor Ort wohnten. Ein Murren gab es, was auch nicht gut ist in der Gemeinde, wenn man murrt. Aber die Apostel, sie nahmen dieses Problem wahr und brachten eine Lösung. Das ist ein wichtiger Punkt. Wie auch später in Apostelgeschichte 15, wo es um die Beschneidung geht, den Aposteln wird ein Problem zugetragen, sie beschäftigen sich damit und bringen eine Lösung für die Gemeinde. Und so war es auch hier. Und die Lösung war folgendes. In Vers 4 heißt es, wir aber wollen beständig im Gebet des Wortes Gottes bleiben. Oder auch Vers 2, dass es nicht gut ist, das Wort Gottes zu vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Der Herr Jesus, so bestätigen uns die Apostel, hat ja selber gesagt, geben ist seliger als nehmen. Und Apostel Paulus hat immer wieder auch darauf hingewiesen, dass wir uns der Armen annehmen sollen. Und doch hat das Wort Gottes, die Verkündigung des Wortes Gottes und das Gebet Vorrangstellung vor diesen Aufgaben, auch in einer Gemeinde. Und deswegen führen hier die Apostel dieses neue Amt ein. Älteste kennen wir aus dem Alten Testament oder haben auch damals die Juden schon aus dem Alten Testament gekannt, dass es Älteste gab, die der Gemeinde vorstanden, dem Volk Israel vorstanden, aber Diakone oder besser gesagt Helfer oder hier werden sie die Sieben genannt, das war eine ganz neue Sache. Und sie haben diese Männer bestimmt zu einem ganz besonderen Zweck, und zwar die Bedienung der Witwen. Ja, also die tägliche Hilfeleistung. Vielleicht haben sie dann Essen bekommen oder was auch immer. Vielleicht haben sie auch Geld bekommen, um etwas zu kaufen. Das steht hier nicht geschrieben. Und obwohl das Wort Diakon hier nicht verwendet wird, kommen wir mit den anderen Worten Diakoneo und Diakonia kommen hier zweimal vor. Einmal die Bedienung und einmal, wo es ums Bedienen geht. Und dann werden uns auch hier noch Voraussetzungen für diese Männer genannt. Sie sollen ein gutes Zeugnis haben, voll Heiligen Geistes sein und Weisheit. Und so komme ich zu dem Schluss, wie auch andere, dass hier in Apostelgeschichte 6, man kann sagen, Alexander Strauch sagt, die Prototypen für das Amt eines Diakones entstehen oder berufen werden. Ich habe jetzt noch einige Punkte, versucht es etwas kürzer zu fassen. Wer bestimmt Diakone? Aus dem Text sehen wir, dass Menschen vorgeschlagen worden sind von den Brüdern und dass dann die Gemeinde also dahinter stand. Männer sollten hier sieben andere Männer heraussuchen und die Gemeinde stand dahinter. Wenn wir lesen, das Wort gefiel der ganzen Menge, war also die Gemeinde mit beteiligt. Aber sie wurden nicht von der Gemeinde eingesetzt, sondern von den Aposteln. Wenn es um die Frage geht, wer könnte von uns ein Diakon werden, dann stellt sich auch immer die Frage, ist mein Leben anderen Menschen offenbar oder verschließe ich mich auch vor anderen oder öffne ich mich? Weiß ich eigentlich von meinem Nachbar, wie er heißt, wo er herkommt, was ihm gerade so durch den Kopf geht, oder weiß ich noch gar nicht, wer das ist, der neben mir sitzt? Das sind auch so Fragen, die wir uns immer wieder auch als Gemeinde stellen dürfen, dass wir ja nicht nur hierher gehen, um Gottes Wort zu hören und wieder nach Hause zu gehen. Da könnte man auch eine Predigt zu Hause anhören, sondern dass es auch wichtig ist, dass wir Gemeinschaft haben, untereinander. Gemeinschaft, die sich interessiert für den anderen und die auch Anteil nimmt und Hilfestellung gibt. Ja, also die Brüder haben dann hier sieben Leute aus dem Volk ausgewählt und haben sie vor die Apostel gestellt. Das ist also dieser Punkt. Es werden einfach Männer ausgewählt mit bestimmten Qualifikationen, die hier etwas anders sind, aber im Timotheusbrief uns noch besser erläutert werden. Es war ja dann auch eine andere Zeit, war später, sodass also Paulus konkrete Merkmale nennen musste. Es sollten dann wirklich fähige Brüder hier im Einklang mit der Gemeinde erkannt werden. Ja, und jetzt können wir dazu, was sind die konkreten Aufgaben der Diakone? Jeder Christ ist natürlich angehalten, den anderen im Blick zu behalten. Aber wenn wir die Stelle hier in Apostelgeschichte 6 sehen, dann können wir Folgendes sagen. Es geht um die Versorgung von Bedürftigen, vorrangig Gläubigen. wenn es Witwen gibt in einer Gemeinde, dann sollten auch zuallererst die Verwandten für diese Menschen sorgen und nicht die Gemeinde damit belastet werden. Lesen wir im Timotheusbrief an anderer Stelle. Also auch, man sollte an den eigenen Hausgenossen mithandeln und nicht sagen, es gibt auch eine Gemeinde und ich kümmere mich jetzt nicht um meine Mutter, meinen Vater oder so, die Witwen sind. Ja, das ist auch geregelt in der Heiligen Schrift. Es sollte jemand finanziell unterstützt werden, der wenig hat. Das heißt nicht, dass wir im Endeffekt alle das Gleiche haben sollten dann. Ich nehme aber fiktive Summen. Jemand, der 5.000 Euro verdient, dass der im Endeffekt nur noch 1.000 Euro behalten darf und dass der, der 500 Euro bedient, dann auch nur noch 1.000 Euro hat. Das lässt die Bibel offen und da darf der eine ärmer und der andere reicher sein. Nur wenn jemand Not leidet und man sieht jemanden mit Problemen, dann sollten wir auch unsere Augen nicht verschließen und auch unser Portemonnaie nicht und sollten hingehen, diesen Menschen auch helfen. Das ist auch ein lebendiges Zeugnis. Ne? Als Christ, wenn wir sagen, der Herr hat dich lieb und geben ihm nicht, was er braucht, dann ist unser Zeugnis auch beschämt oder beschmiert. McDonald schreibt noch, man versteht generell darunter, dass ein Diakon jemand ist, der sich um die weltlichen Belange der Gemeinde kümmert, während die Aufseher für die geistlichen Anliegen da sind. Paulus betont die Wichtigkeit, um sich um die Armen zu kümmern und auch welche, die körperliche Leiden oder materielle Nöte haben. Wollen wir das immer auch im Blick auf unsere Gemeinde sehen. Übrigens, wie es heute der Fall ist in Landeskirchen, dass die Diakone die Kinderunterweisung übernehmen, dazu steht nichts in der Bibel, das muss ich ja eindeutig sagen. Und wie wir dann handeln, es steht, dass die Ältesten die Verantwortung über das Wort, über die Lehre haben. Und dass Diakone das tun sollen, sehen wir nicht. Es ist davon die Rede, dass auch Diakone mit Predigen, wie Philippus und Stephanus, dass sie auch Zeugnis geben, aber die Hauptverantwortung in der Gemeinde liegt doch auch bei den Aufsehern, bei den Evangelisten und Lehrern. Wer setzt Diakone ein? Das ist ganz einfach zu beantworten. Die 12. Also die 12, die Apostel haben damals die ersten Diakone eingesetzt. Und da es ein Prototyp war und jetzt nicht mehr die 12 Apostel für die Gemeinde zuständig sind, sondern die Hirten und Ältesten, dass sie dadurch jetzt Verantwortung haben, auch Diakone einzusetzen. Ich habe auch diesen Einwand gehört, warum es keine Diakone geben sollte in unserer Zeit, weil die apostolische Autorität fehlt, weil wir keine Apostel mehr haben, gibt es dieses Amt nicht mehr. Wenn aber doch dann später in den Briefen Diakone und Älteste auf eine Stufe gesetzt werden, dann sehen wir, dass es dieses Amt gab und auch in der ganzen Kirchengeschichte. Es hat sich weiterentwickelt. Es gab auch am Anfang schon in den ersten Gemeinden des ersten Jahrhunderts gab es immer wieder diese Diakone. Es wurde also weitergeführt, dieses Amt. In Philipperbrief sehen wir aber jetzt nicht, wer die eingesetzt hat, die Diakone. Ja, ich bin jetzt gleich am Schluss. Nur noch zwei Fragen, die ich mir gestellt habe. Was unterscheidet jemand, der in ein Amt eingesetzt ist, von jemandem, der einfach so mitdient? Wir lesen nicht, dass irgendjemand eingesetzt worden ist in ein Diakonenamt. Doch wir lesen, dass es Qualifikationen gibt. Und wichtig ist es, dass Diakone, die hier in einer verantwortlichen Stellung stehen, also zum Beispiel die einen Hauptdienst mit betreuen, dass diese auch mit Namen genannt sind, dass es sie gibt. Die Gabe für einen Dienst gibt aber der Herr. Also der Unterschied ist vielleicht gar nicht so groß, nur diejenige Person hat auch Verantwortung auch für mehrere Leute und darf dann auch andere Menschen ermutigen, mitzuhelfen. Aber auch da wieder dieser Grundsatz, der Führende, der Leiter ist der Dienende und nicht jemand, der bestimmt und befiehlt und herrscht. Und eine letzte Frage, sind Diakone auch Älteste? Und da habe ich auch bei Alexander Strauch dazu gelesen. In diesem Buch schreibt er auch einiges davon, dass ja auch die Anforderungen für Diakone nicht geringer sind und nicht weniger anspruchsvoll sind als die für die Hirten. Und es gibt aber doch Unterschiede. Auch in diesen Listen, wenn wir sie mal zu Hause durchgehen, gibt es einige Unterschiede. Und eines zum Beispiel ist, dass er nicht lehrfähig sein muss. Das heißt, die Ältesten sind für die Lehre verantwortlich und ein Diakon, der muss das nicht unbedingt sein. Älteste können auch Aufgaben von Diakone übernehmen, jedoch können Diakone nicht alles tun, was Älteste tun. Und da ist es auch wichtig, in dem Blick, ob Diakone eingesetzt werden, dass wir ganz klar definieren, was jede Gruppe für Aufgabe hat. Weil sonst kann es auch zu Spannungen, zu Spaltungen führen, wenn nicht klar ist, wer welche Aufgabe hat. Wenn der Diakon dann mit leiten und mit bestimmen möchte, ja, dann kann es auch zu Auseinandersetzungen kommen. Darauf möchte ich auch nochmal hinweisen. Das wird auch klar definieren, was jede Gruppe für Aufgabe hat. Und ich hatte vorhin gesagt, welche Aufgaben ein Diakon damals hatte, um die Bedürftigen hauptsächlich sich zu kümmern. Und da ist die Frage, wie das bei uns aussehen könnte. Wir sollten da aber auch nichts überstürzen. Ich bin am Schluss mit meinen Ausführungen, meinen Gedanken, möchte noch mal ganz kurz die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Die Diakone sind dafür da, den Ältesten den Rücken für die Lehre und für das Gebet freizuhalten. Sie müssen geistlich und moralisch einen guten Charakter haben. Diakone waren hauptsächlich mit der Versorgung der Bedürftigen vertraut. Haben wir das heute noch? Der Herr stellt hohe Anforderungen an Diakone. Die Frage an dich, willst du dich verändern lassen und nach dieser Qualifikation streben? Willst du gerne ein Diener sein? Der Herr weiß es und er schenke auch unserer Gemeinde in dieser Frage seine Gnade dazu. Unser treuer Heiland, Herr Jesus Christus, wir preisen dich als den Herrn der Gemeinde, als den, der uns erkauft hat durch sein Blut, der uns als seine Kinder hierhergestellt hat in diese Welt, um dir zu dienen, aber auch um den Menschen zu dienen. Herr, schenk Weisheit auch für dieses Thema, dass wir es verinnerlichen, dass wir darüber nachdenken und dass wir auch als Gemeinde die richtigen Schlüsse ziehen. Schenk Gnade allen, die in Verantwortung und in Leitung der Gemeinde stehen, und schenk uns allen diese Ermutigung immer wieder, weil du für uns gestorben bist und weil du Gott bist, unser Leben in deinen Dienst zu stellen und alles von dir, dem Herrn und Erlöser, zu erwarten. Wir loben und preisen dich und erheben deinen Namen, Herr Jesus Christus. Amen.